Hallo, hier ist Nissi. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Nissi erzählt – Geschichten zum Weiterdenken. Die Texte, die ich für dich lese, stammen alle aus meiner eigenen Feder. Es sind Hörmomente, die ihren Fokus auf das richten, was uns zum Staunen bringt. Dinge, die wir bemerken, wenn wir stehen bleiben, wenn wir unser Tempo drosseln. Kurze Episoden, die als Einladung gedacht sind, den eigenen Gedanken nachzuhängen, den eigenen Assoziationen zu folgen. Das ist es, was ich meine, wenn ich von Geschichten zum Weiterdenken spreche. Weiterdenken im Sinne von Weiterführen der inneren Bilder, die beim Zuhören entstehen. Man könnte auch sagen, hier ist mal die Gelegenheit, sich zum Tagträumen zurückzulehnen. Das nachfolgende Zitat der amerikanischen Dichterin und Illustratorin Joanne Walsh Englund bringt, wie ich finde, meine Einstellung, die ich zum Schreiben habe, sehr gut zum Ausdruck. Ein Vogel singt nicht, weil er Antworten weiß, sondern weil er ein Lied hat. Ich empfinde das Schreiben genau so, als würde ich ein Lied texten nach einer inneren Melodie, meiner Melodie. Dabei ist die Aufforderung, dem eigenen Lied zuzuhören, vielleicht die zentralste Botschaft der Texte, die hier zu hören sind. Das Entstehen meiner Geschichten hat etwas Organisches. Sie bekommen von mir viel Zeit zum Wachsen. Tage oder auch mehrere Wochen können vergehen, bis ein Text für mich abgeschlossen ist. Daher vergleiche ich das Schreiben auch gerne mit dem Wachstum von Pflanzen. Zum Blühen gebracht werden Geschichten allerdings durch dich, durch sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, durch euer Lauschen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche viel Freude mit der nun folgenden Episode. Adam. Ich betrat die Insel an einem milden Frühsommertag. Das Meer ganz blau, glitt das weiße Schiff wie Möwenflug über das Wasser hin. Die Insel ist vom Festland aus gut zu erkennen. Ein Blick durch den Feldstecher löst den Küstensaum in große Felsformationen auf. Briesel die Netzhaut mit weichem, weißen Sand, Stoff, aus dem Träume gemacht sind. Man ahnt die üppige Vielfalt der Vegetation, grüner Nebel, der sich mit dem Blau des Himmels zu paradiesischem Türkis vermischt. Die Fata Morgana der Sehnsucht enttäuscht nicht. 20 Seemeilen vor dem Festland, aufgetürmt aus schwerem rosa Granit, ziehen die Regenwolken über das Eiland hinweg, um sich über dem Kontinent zu entladen. Eine niederschlagsarme Zone im rauen Küstenland des Nordens. Garten Eden wird die Insel seit undenklicher Zeit von den Küstenbewohnern genannt. Feigen und Mandelbäume, Mimosen, Eukalyptus und Rosenlorbeer geben sich ein Stelldichein. Fruchtbare Weide- und Ackerflächen machen die Insulaner seit jeher zu den reichsten Bauern des Landes. Das ist freilich vom Festland aus nicht auszumachen. Selbst das größte Fernrohr holt nur verschwommene Träume heran und schenkt damit der Gewissheit vom schöneren, besseren Sein unendlich viele Spielräume. Der Pendelverkehr zwischen Festland und Insel ist stark eingeschränkt. Auch im Sommer fahren die Schiffe nur dreimal am Tag, am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Nach 19 Uhr ist ein Kommen und Gehen nicht mehr möglich. Und im Winter, so hat man mir erzählt, bleibt nur die Verbindung am frühen Morgen bestehen. Ja, das Leben auf der Insel fordert Entscheidungen. Doch wer träfe sie nicht gerne, auf dem äußersten Ende der Kaimauer stehend, dort, wo am Abend der große Leuchtturm mit seinen weiten Lichtarmen den Rand der Insel streift. Mein Inselaufenthalt war für wenige Tage angesetzt. Eigentlich ganz normal in einer Gegend, in der Touristen ihr eigenes Zeitmaß erfinden müssen. Eine Woche Pauschalurlaub mit An- und Abreise, 2 Wochen Familienurlaub und 3 bis 4 Wochen für die Individualisten. Ich würde mich der letzteren Gruppe zurechnen, zu denen, die mit Rucksack und Tourenrad oder zu Fuß die Welt erkunden. Natürlich nur im Urlaub. Zu Hause ist diese Art von Ursprünglichkeit nicht angesagt, denn die begrenzte Zeitlosigkeit der Ferien weicht zuverlässig einer laut tickenden Uhr. Wen wundert es da, wenn die Inseln locken? Noch ist nichts über die genaue Lage der Insel gesagt, über Breiten und Längengrade, über die Ausdehnung nach Nord, Süd, Ost und West, darüber, ob sie im Atlantik oder im Pazifik schwimmt. Letztlich sind solche Angaben für diese Geschichte auch uninteressant. Viel wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, dass jeder Fremde nach spätestens 10 Tagen die Insel verlassen muss. Auf dem weißen Schiff werden, wenn die Hälfte der Fahrzeit um ist, die Papiere kontrolliert. Kein Mitglied der Mannschaft interessiert sich dabei für den gültigen Fahrschein. Doch fehlt der Stempel der Inselbehörde im Ausweis, wird die betreffende Person freundlich, aber bestimmt gebeten, einen Aufenthaltsraum unter Deck aufzusuchen. So lange, bis das Schiff wieder am Festland anlegt. Man will ganz sicher gehen, den Überblick behalten über das Kommen und Gehen auf der Insel. Schikane, werden Sie, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nun denken. Schikane, das war auch mein Gedanke, als ich mich in die lange Warteschlange einreihte, die sich vor dem Büro der Inselbehörde gebildet hatte. Ein kleines, unscheinbares Gebäude gleich neben dem Landungssteg der Schifffahrtsgesellschaft. Man würde ohne zu zögern an dem Gebäude vorbeilaufen, wäre da nicht der metallische Schlagbaum. Immer auf die Insel zu würde man streben, so lange, bis das Wasser jeden weiteren Schritt verbietet und nur der Schiffsleib mit seinen abgezählten Plätzen als Möglichkeit übrig bliebe. Das lange Warten macht gesprächig. Die geduldig ausharrenden Menschen beginnen zu flüstern. Ein Surren der Stimmen, das im Ganzen für die Inselbeamten unverständlich bleibt, mir als Teil der summenden Menge jedoch einiges offenbart. Man dürfe nicht zu laut sein. Kein falsches Wort. Es ist nicht klar, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um den Stempel zu bekommen. Deshalb Vorsicht. Hier war es auch, wo ich zum ersten Mal von Adam erfuhr. Nicht viel, nur vage Andeutungen. Adam, jener Mann, der länger als 10 Tage auf der Insel blieb. Wenn man erst einmal sanft über das Meer gleitet, die kleinen silbernen Wellenkämme zu zählen beginnt, sich über die hie und da auftauchenden, schroffen Felsköpfe wundert und zugleich nach den richtigen Namen für die allgegenwärtige Vogelwelt forscht, sind die Unannehmlichkeiten der Inselbehörde schnell vergessen. Das Ausschauhalten nach Silbermöwe, Papageitaucher, Austernfischer und Eissturmvogel beschäftigen die Gedanken. Und allein das Übersetzen vom Festland zu der Insel füllt das Gefäß aus Träumen und Sehnsucht randvoll. So verging die Zeit wie im Flug und nicht wenige Passagiere waren erstaunt, als man der Insel nach 2-stündiger Fahrt schon ansichtig wurde. An der Reling stehend löste die schemenhafte Silhouette des Eilands sich auf. Das Rot des Küstenstreifens zerfiel in Quader. Das luftige Türkisgrün wandelte sich zu fedrigen Wipfeln der Bäume. Das Fernglas hatte ausgedient. Man war angekommen. Etwas, das man lange Zeit nur ahnen kann, speist seine Anziehungskraft aus der Hoffnung, auch bei näherer Betrachtung nichts von seiner Attraktivität einzubüßen. Die Verlockung, das Geheimnis haftet solchen Dingen an. Begleitet das erste Zusammentreffen gar mit Ehrfurcht. Genauso war es mit der Insel. Der erste Schritt, mit dem man den Inselboden betrat, verbreitete Erhabenheit. Plötzlich schossen in Sekundenschnelle die Mühen durch den Kopf, die der Ankunft vorausgegangen waren. Und man war sich bewusst, es geschafft zu haben. Unser Schiff wurde am äußersten Landungssteg verteut. Ein Bollwerk aus aufgeschichteten Steinen und Beton. Ein mächtiger, künstlicher Sporn, der weit ins Meer hinausragte. Die Insel hat 3 Landungsplätze, wobei die Gezeiten die Reihenfolge ihrer Nutzung definieren. An jenem Frühsommertag zur Mittagsstunde herrschte Ebbe. Nun war das Schiff nicht mehr länger tauglich, um uns der Insel näher zu bringen. Im Zickzack führte ein Fußweg vom Meer zum Hafen, an den Felsen entlang, deren Zwischenräume mit kleinen, grünen Tümpeln gefüllt sind oder sich als liebliche Buchten in Miniaturformat ausdehnen. Graue Flechten überziehen die Steine dort, wo die Sonnenstrahlen auftreffen. Im Dunkeln, das der Gezeitenwechsel des Meeres über die Steine bringt, tropfen grüne Moospolster. Überall haben sich Seepocken angesiedelt, die ihre kleinen Gehäuse verschließen, wenn man achtlos seinen Fuß auf eine ihrer Kolonien absetzt. Der Fußmarsch zum Hafen dauert circa 15 Minuten. Es fühlt sich an, als würde man auf der majestätischen Rampe einer großen Tempelanlage vergangener Zeiten entlangschreiten. Dieser stetig ansteigende Weg, Bindeglied zwischen Festland und Meer, nimmt eine zentrale Stellung im Inselbetrieb ein. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht jeder Inselbewohner wenigstens einmal die Rampe beschritten hätte. Weilt man länger auf der Insel, kann man sich dem Genuss nicht entziehen, an der Hafenmauer gelehnt dem Treiben auf dieser natürlichen Bühne zuzuschauen. Die Menschen promenieren den langen Weg bis zum Anlegeplatz hinauf und hinunter. Sie besinnen sich auf Transportmittel, die andernorts längst aus der Mode sind. Von der Technik überholt. Hier jedoch behalten sie ihre Gültigkeit. Zweirädrige Karren für Kisten und Koffer, Rucksäcke, Korbtaschen, Ziehwägelchen. Denn auf der Insel herrscht Autoverbot. Die Geräusche sind anders, holprig, klapprig, altertümlich. Eine Frau sitzt an der Hafenmauer gelehnt. Sie wartet darauf, dass das Schiff hinter der Landspitze auftaucht. Rechts von ihr hat sie eine große Tasche abgestellt. Wird sie wiederkommen? Sie streicht sich durch das kurze Haar, schmiegt sich in ihren weiten Mantel. Was nimmt sie mit, wenn sie die Insel verlässt? Einer mit Rucksack setzt sich neben sie. Er schaut die Frau kurz an. Sie reden ein wenig miteinander und er zündet sich eine Zigarette an. Kennen sich die beiden? Hat die Insel sie zusammengeführt? Episoden, Theaterstücke in mehreren Akten gehen hier jeden Tag über die Bühne. Ein Ort, an dem sich zeigt, ob alles so verläuft, wie es im Drehbuch steht. Und kein Inselbewohner und kein Fremder lässt sich das Spiel entgehen. Oberhalb des Hafens thront ein Hotel. Es ist das größte am Ort und der sinnige Name zur schönen Aussicht würde wohl zu jedem anderen Hotel in einem anderen Hafen auf einer anderen Insel passen. Zur Mittagszeit serviert man dort wohlschmeckende Inselgerichte. Gegen Abend zelebriert man die blaue Stunde. Natürlich nur für Fremde. Insulaner scheinen kein Verlangen danach zu haben. Das meinen die Besucher eindrücklich zu spüren, wodurch ein Quäntchen Neid das harmonische Schweben vom Tag zur Nacht aus dem Gleichgewicht zu bringen droht. Noch ein ganzes Stück höher, vom Hotel aus gesehen rechts, vom Hafen kommend auf der linken Seite, steht auf einem gewaltigen Felsblock das Turmhaus. Dort, so erzählt man es sich, an der Hotelbar wohnte Adam. Adam wird nur unter Fremden gehandelt. Er ist eine Legende, von der die Inselbewohner nichts wissen wollen. Selbst im Reich der Geschichten haben sie noch das Gefühl, dass Adam ihnen gefährlich werden könnte. Also kein lautes Wort über Adam. Sie hörten Teil 1 der Kurzgeschichte Adam. Teil 2 wird im April zu hören sein. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, Ihre Nissi.